Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über In Christus ruhen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Der Preis der Ruhe. Es wird aber der Herrentag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Sondern das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Das Wort und gottseligem Wesen. Das bedeutet, wir brauchen einen Charakter, der gottselig, das heißt, gottähnlich ist. Und wir haben in der Bergpredigt einen sehr interessanten Text, der sagt, in Kapitel 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So, was heißt die Vollkommenheit? Und wenn wir das Gesetz nicht kennen, verlieren wir uns, indem wir auf Wirkungen schauen. Ja, in der Wirkung können wir doch nie das tun, was Gott tut. Aber wenn es ums Gesetz geht, dass Gott vollkommen ist, dass er nie etwas für sich selbst tut. Und wir, wenn wir in seinem Gesetz sind, auch nichts mehr für uns selbst tun. Dann sind wir in die Ruhe Christi eingegangen. Dann haben wir das gottselige Wesen, das wir brauchen, um ihn an diesem Tag, wo alles brennen wird, zu bestehen. So dann, wenn wir gleich auf Gesetzesebene mit Gott sind, nichts mehr für uns selbst tun, so wie Gott nie etwas für sich selbst tut, so wie Christus nie etwas für sich selbst getan hat, dann sind wir in dem heiligen Wandel und in dem gottseligen Wesen, das fertig ist für dieses Ereignis. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist euch nicht Not zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es sei Friede, es hat keine Gefahr. So wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib. Und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir haben letztes Mal gesehen, dass es eine Not ist, dass wir jetzt, wo die Zeichen der Zeit sich vor unseren Augen erfüllen, sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Der Herr kommt jetzt noch nicht. Aber gerade jetzt wird er kommen. Aber dann, wenn diese Wehen über das schwangere Weib kommen, auch wenn sie in Wellen kommen, reicht es schon aus, dass bei der ersten Welle man unvorbereitet ist. Paulus meint jetzt nicht hier, dass es mehrere Wellen sein wird bei dem Schmerz einer schwangeren Frau. Er wollte nicht die Wellen beschreiben, dass sie hintereinander kommen, bis das Baby geboren ist, dauert es und kommen mehrere Wellen. Nicht das ist seine Idee, sondern seine Idee ist ganz klar. Es kommt plötzlich. Ja, die Frau weiß ungefähr, wann das Kind kommt. Sie weiß doch ungefähr, wann das Kind kommt. Das wissen wir. Und dennoch, obwohl heute wir mit unseren Kalendern alles genau kalkulieren, kommt es plötzlich. Ohne, dass man es genau weiß. Aber man wacht. Man ist aufmerksam. Der Mann macht nicht mehr seine Geschäfte. Er macht frei in dem Zeitraum, wo er weiß, dass es kommen könnte. Weil man will ja vorbereitet sein. Und darum geht's. Es geht hier um das Plötzliche, das Nichtwissen, wann genau, aber der Zeitraum, in welchem es kommt, weiß man. Und in dem Zeitraum nimmt man sich für die Sache, für das Gebären frei. Und genau so sollte es sein für die Zukunft des Herrn. Ich habe ein kurzes Video gesehen von einer Abschlussfeier an einer adventistischen Schule. Und es ist die erste Klasse, die nach vier Klassen, also die 12. Klasse des Abitur sozusagen, abgeht. Und ich kenne diese Schule, ich kenne die Leute, ich kenne die Lehrer und es war eine schöne Abschlussfeier. Ich habe aber etwas vermisst. Und das war, dass ich erkenne in den Lehrern, in den Botschaften, in den abgehenden Schülern, dass sie erkennen, dass sie in einem Zeitraum sind, wo die Schmerzen des schwangeren Weibes wann immer passieren können. Ich habe es vermisst, dass man in der Erwartung lebt. Man hat sich freigenommen, man lebt nur noch für dieses eine, weil man weiß, jetzt ist die Zeit. Es wird zwar von Tag und Stunde, wissen wir nicht, wann die erste Wehe kommt. Aber wir wissen den Zeitraum. Und in diesem Zeitraum denken wir nicht an folgende Generationen. Wir denken nicht, was diese Schüler noch in ihrem Leben erreichen sollen. Nein. Wir wissen, dass der Tag des Herrn jetzt in dieser Zeit kommt. Deshalb bereiten wir uns vor. Es ist nicht erstaunlich, dass wir nicht mehr wissen, wann Jesus kommt. Und so wird es uns überraschen. So wie die fünf törichten Jungfrauen. Aber wir erinnern uns, in der letzten Stunde haben wir gesagt, es gibt nicht mehrere Probleme auf dieser Erde, es gibt nicht mehrere Wurzeln des Bösen, es gibt nur eine einzige und die ist im Herzen des Menschen, nicht außerhalb von ihm. Dieses Herz ist die Ursache für jegliche Unruhe, die es gibt, für jeglichen Unfrieden, dass kein Friede ist, dass keine Liebe ist, dass keine Gerechtigkeit ist, keine Freiheit, keine Gesundheit, keine heile Umwelt, dass alles zerstört ist in unserer Umwelt, ist nicht das CO2, es sind nicht die Autos, es ist nicht die Industrie, das war es noch nie. Es ist das Herz des Menschen, das alles für sich selbst tut. Auch, dass es jetzt eine heile Umwelt wird, will und Nachhaltigkeit will und so weiter. Es ist das alte Herz. Und kann man dieses alte Herz, kann man dieses innere Problem mit äußeren Mitteln lösen? Also jeder, der versucht, ein inneres Problem mit äußeren Mitteln zu lösen, ist für immer, ich sage es mal, verdammt, es nie zu schaffen. Wir können durch keine Gesetze es tun. Es steht hier im Römer Kapitel 8, Vers 3, der wohlbekannte Text. Denn dass dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Das Problem des Menschen ist im Menschen. Und es gibt nur eine Lösung, die sein Inneres verändert, nicht sein Äußeres. Deshalb müsste jeder Gläubige wissen, dass wenn man versucht, mit Gesetzen, mit irgendwelchen Programmen die Welt zu verbessern, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Weil wenn das Herz böse ist, kann nichts Gutes herauskommen, auch wenn das, was herauskommt, gut erscheint. Wir haben gesehen, dass die 10 Jungfrauen ernstgläubige Menschen sind. Dennoch sind 5 Weise und 5 Törichte unter ihnen. Und die 5 törichten Jungfrauen unterscheiden sich davon, dass sie sich bezeichnen als Kinder Gottes. Sie sind auch im Gottesdienst. Sie sind so wie Nikodemus an leitenden Positionen. Und bevor sie ihren Mund auftun, bevor Nikodemus den Mund auftun kann und etwas sagen kann, sagt Jesus ihm, wahrlich, wahrlich, sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem oder von oben geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. So die törichten Jungfrauen sind im Geschäfte Gottes, sind ehrlich wie auch der Nikodemus. Sie bezeichnen sich als Kinder Gottes, sind es aber nicht, weil sie arbeiten für sich selbst. Sie mögen es vielleicht nicht einmal erkennen, dass sie für sich selbst arbeiten, weil sie sehen es ja nicht schlecht, ein Interesse zu haben, erlöst zu werden. Sie arbeiten für ihre Erlösung. Und sie arbeiten für die Sicherheit am Morgen. Sie zahlen ihren Zehnten, nur damit, ja, Gott ihnen nicht vielleicht eine Not schickt. Weil sie haben sich ja abgesichert, indem sie den Zehnten zahlen. Sie erkennen nicht, dass wenn sie Nachteile oder Verluste vermeiden wollen, sie aus einer falschen Motivation arbeiten. Sie wollen vermeiden, verloren zu gehen. Sie sehen das nicht, dass das böse ist. Aber woher kommt's? Sie wollen Schwierigkeiten vermeiden. Ja, nicht irgendwo anrühren. Ist ja nicht schlecht, es Schwierigkeiten zu vermeiden. Aber wenn man dann Kompromisse eingeht, sie wollen Verfolgung und Leid auf jeden Fall vermeiden. Hört man nicht in diesen Tagen, wir sollen doch nicht, dass die Verfolgung zu früh auf uns heraufbringen. Oh nein. Ja nicht. Die ganze Wurzel der törichten Jungfrauen ist falsch. Sie sind nicht nur teilweise unrecht, sie haben ganz Unrecht. Weil sie kennen ihr Herz nicht. Sie kennen die Lüge, ich bin Gott, in ihnen selbst nicht. Und wenn sie das nicht kennen, haben sie auch keine Not nach einem Erlöser. Sie haben ihre Lampen, sie scheinen nach außen, sie haben äußerlich die Sachen in Ordnung. Sie sind auch geimpft. Alles ist bei ihnen klar. Aber in ihrem Herzen ist nichts klar. Sie sind religiös. Sie predigen schön. Sie mögen auch die Prophetien und die Geschichte, wer weiß was, minutiös erklären. Was nützt es ihnen? Sie werden von Jesus angesprochen an dem Tag, ich kenne euch nicht. Und in der Bergpredigt klingt es noch viel härter, wenn er sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Wie auch? Weil ihr habt ja das Gesetz nicht verstanden, dass alles selbstlos sein soll. Ihr habt nicht verstanden, dass das Problem in euch ist und nicht außerhalb von euch. Ihr habt nicht verstanden, der Feind liegt nicht in den Umständen, sondern nur in eurem Herzen. Deshalb haben die törichten Jungfrauen, wenn sie nicht verstanden haben ihr Problem, dann haben sie auch das Evangelium nicht verstanden. Und was der Paulus hier schreibt und die Schrift über die Neugeburt, etwas von oben muss kommen. Wir brauchen eine neue Identität, einen neuen Namen. Und ich kann es nicht genug wiederholen, dass ich hoffe, dass wir es alle mal verstehen. Johannes Kapitel 1, Abvers 12. Wie viele aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von dem Geblüt, das heißt nicht von einem Menschen kommen, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und wer hat das Wort verstanden hier? Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm, ruft und spricht, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher denn ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christum worden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Wer ist dieser eingeborene Sohn? Ich lese ab Vers 29. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher denn ich, und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel, darum bin ich kommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes zeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, derselbige sprach zu mir, über welchen du sehen wirst den Geist herabfahren auf ihn bleibe, derselbige ist's, der mit dem Heiligen Geist taufet. Und ich sah es und zeugte, dass dieser ist Gottes Sohn. Des anderen Tages stund abermals Johannes und zwei seiner Jünger, und als er sah Jesum wandeln, sprach er noch einmal: Siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist Gottes Lamm. Haben wir verstanden, warum das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnt? Christus war mit dem Vater eins von Ewigkeit her. Er ist Gott und ein Gott kann kein Mensch werden. Er musste aber, damit er den Menschen anziehen kann um seine Gottheit, und das ist den 100% Menschen, musste er, wie es in Philipper Kapitel 2 steht, einiges wegtun. Doch das werden wir vielleicht in der Ewigkeit verstehen, wenn wir mehr begreifen können von dem, was ein Geist ist und wie ein Geist funktioniert, weil wir sehen das ja alles begrenzt heute. Es steht hier ab Vers 5, Philipper 2, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Menschen erfunden, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben über alle Namen, ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters. So er hätte es nicht für einen Raub Gott gleich sein, sondern er zieht den Menschen an. Aber dieser Mensch, den er anzieht, kommt nicht von ihm. Dieser Mensch hat einen Vater und eine Mutter. Und wir sind alle nach dem Erbgesetz Hälfte von Vater, Hälfte von Mutter. Dieser 100% Mensch, Jesus, ist geboren und gezeugt von seinem Vater. 50% des Geistes vom Vater und 50% des Körpers des Menschen Christus ist von Gott. Und 50% des Geistes Christi und 50% des Körpers Christi ist nach dem Erbgesetz von seiner Mutter Maria. Deshalb ist Jesus, Gottes Sohn, als Mensch von Gott gezeugt. Auch nicht geboren, wir werden noch hinkommen. Und er ist auch der Menschensohn, weil er hat die Hälfte von Adam. Er kam und nahm diesen Menschen auf sich. Und er musste zur Hälfte von seinem Vater kommen, weil er brauchte eine klare Identität. Er brauchte einen klaren Namen. Er musste wissen, wer er ist. Und wir nennen ihn Johannes. Wir haben es gelesen, Johannes 1. Niemand hat Gott je gesehen, dass der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Er ist der eingeborene Sohn. Er weiß und kennt seine Identität. Aber er musste, und das ist auch der Grund, warum er Mensch werden musste, wie uns die Bibel sagt, weil wir das Gesetz ja nicht halten konnten. Gott hätte uns tausende Gesetze gegeben, tausende Reinheitsgebote, minutiös. Er hätte uns sogar fernhalten können, hätte den Teufel ausschließen können ihn aussperren. Und es hätte nichts gebracht. Weil das Problem ist in uns. Wir haben es angeboren. Deshalb konnte Gott das Problem nur lösen, dass er in den Menschen selbst hineinkam, dass er selbst dieser Geist wurde. Dafür musste er aber einen Teil seiner göttlichen Attribute abschneiden, damit er überhaupt fähig ist, diesen Menschen an sich zu binden. Diesen neuen Menschen, das heißt, der in den Alten hineinkommt, dieses 100% Mensch, Christus. Er kam, weil er in sich, in den Geist des Menschen hineinkommen musste. Er musste dieser Geist werden, um in diesem Geist das innere Problem des Herzens zu lösen. Es gibt sonst keine Lösung. Vielleicht lese ich es noch einmal. Und ihr könnt es finden in der Schrift an vielen Stellen, aber hier ist es so eindeutig und unmissverständlich. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt ward, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Das ist die Gestalt des sündlichen Fleisches. Er kam als Mensch. Und der Sünde willen, der sündigen Natur willen, kam er. Weil wenn der Mensch ein inneres Problem hat, dann kann man das nur von innen lösen. Und da wir ja es nicht lösen können, weil wir zwei irdische Eltern haben, die uns jeder von ihm die falsche Identität gibt, sind wir unfähig, jemals etwas Gutes aus uns selbst zu tun. Weil das erlaubt uns nicht, an Gott zu binden. Das macht uns zu Sklaven. Das ist um der Sünde halben. Und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, er verdammte sie im Menschen. Wir können nicht überwinden, weil wir diese Natur haben. Jesus konnte diese Natur nur überwinden, weil er vom Vater eine menschliche Natur geerbt hatte. Nicht die göttliche. Die hat er von Ewigkeit her. Darum geht's nicht. Er hatte vom Vater eine Natur geerbt, mit der er jetzt diese hier zerstört. Das tat Gott. Wer tat es? Gott tat es. Er sandte seinen Sohn. Er zeugte ihn hier. In der Gestalt des sündlichen Fleisches. Um der sündigen Natur willen. Und verdammte die Sünde im Fleisch. Er zerstörte sie. In sich selbst. Wenn ich Christen frage, warum kam Jesus, dann sage ich, um ein äußeres oder ein inneres Problem zu lösen. Nun, wenn er um ein äußeres Problem zu lösen kam, warum spricht er in all den Evangelien, dass das Problem im Herzen des Menschen ist? Er sagt, das Reich Gottes ist in eurem Herzen. In eurem Herzen muss das Reich Gottes einziehen, weil dort ist die Not. Wenn dort die Not behoben ist, dann könnt ihr auch in das andere Reich wieder einziehen, in das äußere Reich Gottes. Aber solange im Inneren alles falsch ist, dann würden wir in Eden gestellt werden, würden wir Eden in ein paar Tagen zerstören. Würde alles kaputt gehen. Genauso wie wir es sehen jetzt auf dieser Erde. Deshalb demonstriert uns Gott, wohin die sündige Natur führt. Christus kam und überwand diese Natur in sich selbst. Er verdammte die Sünde im Fleisch, in sich selbst, nicht außerhalb. Er zertrat den Kopf Satans nicht außerhalb von sich, weil Satans Kopf ist noch ganz. Weil Satans Kopf ist diese sündige Natur. Und diese sündige Natur kann nichts anderes uns antun, außer uns zu zerstören. Deshalb tötete sie Christus. Er kam, weil er musste in sich selbst die sündige Natur, das, was hier steht in Kapitel 8, Vers 3, zerstören. Deshalb lebte Christus ein gerechtes Leben. Das Kreuz war nicht nur, als er am Kreuz hing, sondern von Anfang an hat er nie diese alte Natur, die er aufgenommen hat, deren halben, wie es hier steht, er gekommen ist, nie benutzt. Er wurde immer geprüft, dass er Gott spielt und er hat es immer verleugnet. Er hat immer als Mensch gehandelt, als Kind seines Vaters. Als er verhungern war, hat er seinem Vater vertraut. Und als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Da war das, was hier in Römer 8, Vers 3 steht, verdammte er die Sünde im Fleisch. Warum verdammte er sie? Er hat sie zerstört, er hat die sündige Natur weggemacht. Das ist der große Ruf, es ist vollbracht. auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, auch in uns muss die alte Natur weg und wir brauchen eine neue, von oben geboren. So Christus erfüllte die einzige Lösung, die es gab, nämlich im Geist des Menschen selbst, in ihm selbst die sündige Natur zu verdammen. Er tötete dann den ganzen Menschen, weil Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Jeder, der mit dieser sündigen Natur geboren ist, auch er, der sie nur auf sich genommen hatte, der sie nie benutzt hat, von allen anderen, die wir sie alle nichts anderes machen konnten außer nutzen, jeder, der diese sündige Natur hatte, bedeutet Fleisch und Blut. Und die können das Reich Gottes nicht sehen. Deshalb musste er den ganzen Menschen, der er gekommen war zu sein, am Kreuz töten. Und als er auferstand am Auferstehungsmorgen, war der 100% Mensch, der aus der Erde kam, für immer ein Sohn Gottes. Nicht mehr jetzt 50-50, nein, er war jetzt der eingeborene Sohn Gottes, der neue Prototyp Mensch ist, die neue Kreatur. Und hier einmal dieselbe Wort, der zweite Adam. Das zweite Leben, aus dem wir leben. Und dieses zweite Leben, er hat eine unzertrennbare Verbindung zwischen Gott und Mensch. Das ist der Preis des Friedens oder der Preis der Ruhe. Dass Gott sich mit dem Menschen verbindet in seinem Sohn für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Das ist das Wunder der Wunder. Das wird uns beschäftigen in aller Ewigkeit. Dass jeder, der aus dem Grab aufersteht, verherrlicht, jeder, der verwandelt wird, wenn Jesus kommt, in diese Natur verwandelt wird und Teilhaber wird der göttlichen Natur, das übersteigt mein Denkvermögen und das mag auch deines übersteigen. Aber es ist der größte Preis, den Gott zahlen konnte, um uns zu erlösen, um uns mit ihm zu vereinigen. Und da nie mehr eine Trennung möglich ist, ist Sünde nie mehr möglich. Selbstbetrug ist in der neuen Schöpfung, in der neuen Kreatur völlig ausgeschlossen. Für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Das ist unser Erbe. Die Zeit läuft uns weg, aber lest euch Römer 8 durch, wenn es steht in Kapitel 7, Vers 17. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Wieso Gottes Erben? Weil wir ja jetzt Gottes Kinder sind. Von ihm geboren. Nicht von dem Willen eines Menschen, nicht aus dem Willen eines Mannes, nicht aus einem Fleisch. Das hier ist ein reiner neuer Mensch. Geboren aus dem Willen des Vaters. So sind wir nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Weil Gott ist unser Vater und Christus ist unser Bruder. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Friede. In ihm allein ist die Lösung zu finden. Und dieses neue Leben gibt er jedem, der es haben möchte. Wenn das Problem des Herzens gelöst ist. Das heißt, wenn wir die Liebe mit Gott ersetzen, dass wir ein Kind Gottes sind. Wenn das in seinen Kindern, in seinen Auserwählten 144.000 geschehen ist. Wenn die ganze Welt, und jetzt ist sie in dieser Auseinandersetzung, wo sich entscheiden muss, jeder, ob er das Problem seines Herzens wirklich lösen will oder ob er äußere Probleme lösen will. Will er sich verändern oder will er jemand anders verändern? Will er irgendwie mit irgendwelchen Sachen durchkommen, vielleicht auch schiefen und krummen, oder will er einfach auf dem geraden Weg wissen, in mir ist das Problem und das muss ich lösen. Alle Schwierigkeiten, die auf uns kommen, kommen nur, damit sie das hier in uns prüfen. Und wenn das noch böse ist, wenn das der Irrtum noch rauskommt, dann sind wir dankbar und zerstören ihn, bis wir ganz im Glauben ein Kind Gottes sind. Dann kommt Christus wieder. Das ist, was die Bibel meint, wenn sie sagt, dass ihr ein gottseliges Wesen habt. Dass ihr ein reines, heiliges Wesen habt. Wenn Gott sein Volk vorbereitet hat. Wenn in den 144.000 die Lüge komplett entfernt ist und sie stehen werden vor der Welt, so wie Christus, inmitten in dem Sturm, und sie werden ruhen, weil sie eins sind mit ihm. Dann kommt das Ende. Dann wird das Evangelium verkündigt werden in der ganzen Welt in kürzester Zeit, ohne dass wir noch Werbung machen müssen. Wir werden von Gott selbst in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung gesteckt, so wie die drei Jünger, wie die drei treuen Jünglinge in Daniel 3. Und wenn wir auch durch den Feuerofen gehen, wird uns das Feuer nicht verbrennen. Und wenn wir innerlich rein und treu sind, dann kommt er. Und dann schafft er eine neue Erde. Wir wissen nach den 1000 Jahren, aber grundsätzlich wird eine neue Erde geschaffen, weil sie wird für einen neuen Menschen gemacht, der jetzt verbunden ist mit Gott. Da gibt es eine ewige Ruhe. Da gibt es keinen Unfrieden. Da gibt es nur noch Frieden. Da gibt es die Liebe. Da gibt es die Gerechtigkeit, die Freiheit, die Gesundheit. Eine heile, vollkommene Umwelt. So wie damals in Eden. Ein perfekter Mensch wird in eine perfekte Umwelt hineingetan. Das ist unser Erbe. Das ist der einzige Weg. Christus ist unser einziger Weg aus der Not, in die wir hineingeboren sind. In Christus ruhen heißt mit ihm eins sein, nichts mehr für sich selbst tun, selbst so sein wie Gott und in der Selbstlosigkeit vollkommen sein wie er. Da ist es zu 100%. Da er zu 100% selbstlos ist, werden auch wir, die wir in sein Wesen umgewandelt werden, auch wir, die wir nach seinem Wesen leben, wie er leben, nämlich nichts mehr für uns selbst tun. Amen.